Lieber Herr Jesus, du bist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Halleluja, Herr, du bist am Werk. Herr Jesus, du überlässt dem Teufel nicht das Feld. Und dort am Kreuz, da sah es aus, als würde die ganze Hölle triumphieren. Sie hat auch triumphiert, weil du dort der Reine, der Saubere, der Sohn Gottes am Kreuz hingst und hast unsere Sündenschuld getragen. Herr, da hatte der Teufel gemeint, er hat es geschafft. Halleluja, du bist auferstanden, du lebst. Herr, und du wirkst hinein auch in diese Welt, du wirkst hinein in unser Leben, du wirkst hinein in diese deine Gemeinde, du wirkst hinein in unsere Stadt, du wirkst hinein in unser Land, Halleluja. Herr, wir preisen dich. Herr, wir wollen das auch spüren, wir wollen das erleben. Herr, darum bitten wir dich, dass du auch heute in diesem Gottesdienst wirkst, dass du wirkst, wenn wir dich anbeten, dass du wirkst, wenn wir dich lobpreisen. Herr, wenn wir auch unsere Bitten vor dich ausbreiten, dass du erhörst, Herr Jesus, dass du durch die Predigt dein gesprochenes Wort wirkst in unseren Herzen hinein, dass du an den Kindern wirkst, dass du uns veränderst durch deinen guten Geist. Herr, wir preisen dich, danken dir auch, dass du bei den Kranken bist. Herr, wir haben erfahren, dass Vashti, dass sie krank ist. Berühre sie gerade jetzt, Herr, tu ihr Gutes. Herr, segne sie, Herr. Herr, nimm all die Erkältung von ihr und den Husten und alles, was sie plagt. Herr, danke, danke, dass du sie durchströmst mit heilender Kraft. Herr, auch wer sich unter uns nicht wohl und gut fühlt, wir kommen zu dir und wir stehen vor deinem Thron. Herr, durchströme uns mit deiner mächtigen Kraft, mit Heilungskraft, mit deinem teuren Blut. Halleluja, wir beten dich an und wir preisen dich. Herr, und wir übergeben dir diesen Gottesdienst und wir bitten dich, wirke du. Danke, Herr, danke, du bist wunderbar. Halleluja, Halleluja, danke, Herr. Danke, Jesus, danke. Danke, Amen. Amen. Nun danket alle Gott. Kommt ihr mit nach vorn? Ein altklassischer Choral. Oh, heute wird es ja ein bisschen...
allgemein sonntags in den Gottesdienst, warum in die Gebetsstunde, in die Frauenstunde, zur Bibelarbeit, warum treffen wir uns? Und wenn wir nicht so, wie wir von Sonja gebetet gehört haben, wenn wir nicht eine Erwartung haben, dass Gott etwas unter uns tut, dann weiß ich nicht, ob wir hier am richtigen Ort sind. Weil wenn wir zusammenkommen und Gott ist mitten unter uns, da ist alles möglich. Und ich denke, wir sollten sonntags in den Gottesdienst kommen mit der Erwartung, Gott zu begegnen und Dinge zu erleben, zu sehen, die wir vorher noch nicht gesehen haben, die wir vorher noch nicht gehört haben. Der Hans hat angefangen, über die Gaben, über den Heiligen Geist zu sprechen. Und ich möchte ein bisschen an dem Text weitermachen. Ich hoffe, er ist mir nicht sauer. Aber ich habe das Gefühl, dass Gott den Heiligen Geist wieder verstärkt ausgießen möchte in seine Gemeinde. Und es beginnt mit der Erwartung, die wir haben, wenn wir in Gottesdienst kommen. Oder sitzt du nur deine Stunde ab und freust dich schon auf den Kuchen und auf den Kaffee, da kannst du dann auch zu Hause bleiben. Aber wenn du hier bist, um miteinander Gott zu begegnen, den Geschwistern zu dienen, zu sehen, was er vorbereitet hat für heute Morgen, dann bist du am richtigen Ort. Ich möchte euch etwas zeigen, deswegen müsste ich kurz darüber laufen, ich bitte euch um Vergebung, das mich erstaunt hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es gut von hinten sehen kann, aber das ist ein Bild, ein meteorologisches Bild oder wie das heißt. Kannst du mal drauf einfach nur drücken? Ja, auf den Bildschirm, ja, genau. Und das ist der Taifun, der da über den Philippinen war. Und das hier sind die Philippinen hier, die Inselgruppe. Hier ist dann Cebu City. Und du siehst, wie der Taifun sich bewegt. Nur normalerweise sind diese Dinger rund, weil sie sich drehen. Nun kann man aber erkennen, dass hier ein Kuchenstück, fast im guten Winkel, ne, gut geschnitten würde man sagen, fast ein Kuchenstück herausgeschnitten wurde, und die Tatsache ist, dass in diesem Kuchenstück so gut wie nichts zerstört worden ist. Fast keine Toten. fast alle Gebäude am Leben. Es hat ein bisschen gewackelt, aber fast nichts. Und jetzt möchte ich euch die Geschichte zu diesem Bild erzählen. Anfang oder Mitte letzten Jahres hat eine Bewegung auf den Philippinen angefangen, Gebetshäuser zu gründen, wo 24 Stunden gebetet wird. Und sie hatten verschiedene Gemeinden, die es auf den Philippinen gibt, zusammengerufen und gesagt, lasst uns doch anfangen, in jeder Stadt so ein Gebetshaus zu machen. Mach deine Gemeinde auf für Gebet, 24 Stunden lang für das Land. Und viele Gemeinden haben gesagt, nein, wir brauchen das nicht. Es reicht unsere normale Gebetsstunde, die wir haben. Wir brauchen doch nicht 24 Stunden Gebet. Warum das ganze Gebete einmal die Woche reicht doch? Und dann haben die meisten Nein gesagt. Und das Interessante ist, hier in diesen Orten haben sie Mitte letzten Jahres diese Häuser aufgemacht und hier wurde gebetet. Und dort, wo gebetet wurde, ist nicht verwüstet worden. Und was ich da bei euch zeigen möchte, wie gigantisch groß unser Gott ist und wie gigantisch er uns einbaut in seinen Plan. Die Menschen, die dort gebetet haben, naja, jetzt ist es weg, aber die Menschen, die dort gebetet haben, die haben eine Katastrophe verhindert. Gott zieht uns hinein ins Gebet und Paulus spricht immer wieder vom anhaltenden Gebet. Im Judasbrief lesen wir vom anhaltenden Gebet. Und ich möchte euch das als ein Zeugnis, als eine Demonstration der Kraft Gottes, wo ein Taifun oder wie auch immer das Ding heißt, muss ihm gehorchen, wenn sein Volk betet, wenn sein Volk ein Wunder tut. Die Meteorologen sagen, dass dieses Bild ein Wunder ist. Sie können nicht erklären, wie dieses Bild entstanden ist. Soweit für den Anfang einfach eine Ermutigung für die Gebetsstunde montags, zu sehen, dass es funktioniert. Hier kannst du das. Gut. Okay. Dann können wir gemeinsam aufschlagen, wo wir es letzte Mal zugeschlagen haben. Ich hoffe nicht, dass dein Lesezeichen noch drin ist, weil das bedeutet, dass du seit letzten Sonntag nicht gelesen hast. Aber es ist 1. Korinther Kapitel 12. Und Hans hat uns auf eine geniale Art und Weise gezeigt, dass Gott heute noch redet. Und dann nach der Predigt hatten wir gleich die praktische Auslegung, wie Gott zu uns geredet hat als Gemeinde und wir dann auch für Viktor und Nina gebetet haben. Und ich möchte heute hauptsächlich um den Vers 11 sprechen, weniger auf die Gaben eingehen, sondern mehr auf den Heiligen Geist selbst. Die Gaben eingehen, dann den zwischendurch, das kann dann der nächste Woche machen oder übernächste Woche oder wie auch immer. Aber im 1. Korinther Kapitel 12 lesen wir, und jetzt kannst du das im PowerPoint auch ranmachen, ich habe euch die Stellen, oder lese ich euch mal alles vor. Ich lese aus der Neue-Leben-Übersetzung. Und Paulus schreibt hier, dies alles bewirkt. Und vorher in den Versen, da tut er alle Gaben aufzählen, die es so gibt. Alle möglichen Heilung, Wunder, Weissagung, Geisterunterscheidung, Zungenrede und so weiter und so fort. Er listet auch die verschiedenen Ämter, über die schreibt er. Aber er sagt am Ende, dies alles, diese Fülle an Gaben, diese Fülle an Kraftwirkungen, dies alles wirkt aber ein und derselbe Heilige Geist. Indem er diese Gaben zuteilt und alleine entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Und wir als Jesusliebende, als Christen, wir wurden durch das kostbare Blut von Jesus erkauft. Er hat den Preis bezahlt für uns. Und so wie Israel einen Bund mit Gott hat, haben wir durch Jesus Christus auch einen Bund mit Gott. Und dadurch werden wir zu seinem Volk, dadurch sind wir seine Kinder. Wisst ihr, es ist etwas Wunderbares, zu jemandem zu gehören. Heutzutage will man das nicht. Ne? Die heutige Generation oder die heutige Welt, die will so frei sein wie möglich. Man möchte sich nirgends binden, man möchte nirgends verbindlich sein, man möchte eigentlich zu niemanden und jemanden gehören, am besten heute schon entscheiden, was man morgen tut und am besten alleine, ich brauche niemand. Aber wir vergessen, wie es wunderbar ist, einem Gott zu gehören. Was es Wunderbares ist, dass wir Gott gehören, dass du nicht mehr dir selbst gehörst, sondern dass du Gott gehörst. Es ist etwas Wunderbares. Das allein ist eine Predigt wert, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, aber es ist was Gigantisches. Und Gott hat uns errettet und mit seinem Heiligen Geist gefüllt, damit seine Gegenwart in uns lebt. Ihr erinnert euch bestimmt, vor 2 Wochen haben wir uns die Stiftshütte angeschaut oder das Zelt in der Wüste und haben herausgefunden, dass Gott dort im Allerheiligsten wohnt. Dort war seine Gegenwart. Dort war sein Zuhause. Hättest du ihm eine Postkarte geschrieben, dann hättest du das an das Allerheiligste bei dem Volk Israel im Zelt adressieren müssen, weil dort hat er gewohnt. Dort war er zu Hause. Dort war seine manifeste Gegenwart. Ich denke, ihr erinnert euch sehr gut. Und dann haben wir den Schritt gemacht auf 1. Korinther Kapitel 6, 19 bis 20. Und ich möchte das auch vorlesen und auf der Folie kann man sehen. Hier schreibt uns Paulus, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Und das Wort, das hier für Tempel verwendet wird, im Urtext ist Naos. Und Naos ist auch die Bezeichnung von dem Allerheiligsten, von dem wir das letzte Mal gesprochen haben. Das heißt, Paulus sagt hier letztendlich, dein Leib ist das Allerheiligste. Er ist diese Hülle dafür, wo Gott selbst darin wohnt. Und weil er für uns einen hohen Preis bezahlt hat, gehören wir nicht mehr uns selbst. Es tut mir leid, dir das heute Morgen sagen zu müssen, aber du gehörst nicht mehr dir selbst. In dem Moment, als du dein Leben Jesus gegeben hast, hast du deine Rechte verloren. Du hast deinen Pass abgegeben. Du gehörst nicht mehr dir. Du kannst nicht mehr machen mit deinem Körper, was du möchtest. Dein Leben gehört Gott. Er hat bezahlt. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben. Er hat alles aufgegeben für uns. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat bezahlt. Er hat das Recht über unser Leben. Und wie oft entscheiden wir uns doch anders. Aber genau diese Stelle, das Innewohnen des Heiligen Geistes in unserem Leib, das unterscheidet uns von allen anderen Religionen. Es gibt keine Religion, die dieses Innewohnen, dieses Gott selbst in einem Menschen lebend hat. Andere Religionen versuchen, den Menschen von außen zu verändern, durch Therapien und Psychologen und alles Mögliche. Und teilweise haben sie Erfolg, aber meistens nur kurzfristig. Aber der Heilige Geist innewohnend in uns, er verändert uns von innen nach außen. Wenn du dein Leben verändern möchtest in verschiedenen Bereichen, dann lass den Heiligen Geist an dein Herz ran. Lass ihn dich verändern. Von innen nach außen und du wirst sehen, wie sich dein Verhalten Stück für Stück ändert. Nun, wenn wir das so sehen, dann war es Gottes Plan, dass wir ein Leben voll des Heiligen Geistes führen. Und alle kennen die nächste Bibelstelle, Epheser 5, Vers 18. Wir können sie auch nochmal zusammen lesen, Amane. Und dort schreibt Paulus, betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Und ich mag diese neuere Übersetzung, weil dort steht, wenn du den Wein trinkst, dann ruinierst du dein Leben. Und das ist die Wahrheit. Schon das kleine bisschen Alkohol, es beeinflusst uns schon. Wir haben vielleicht die Kontrolle darüber, aber das kleine bisschen, es tut schon etwas in uns. Und das kleine Meer, das ruiniert dann. Und Paulus sagt, lasst das nicht geschehen, sondern lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Und das Bild, das hier gebraucht wird, ist, dass Paulus sagt, dass wir uns so erfüllen lassen von dem Heiligen Geist, dass er aus uns herausströmt und zu anderen Menschen hin. Es ist ein Füllen vom Heiligen Geist und ein Weiterströmen hin zu anderen Menschen. Nun, ich glaube, wir haben jetzt ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob du es erkannt hast, aber mir kam das letztens so, weil wir sagen ja, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir sagen, dass das alles drei Personen sind. Und das ist ja auch die Wahrheit. Gott, der Vater, ist eine Person. Der Jesus, der Sohn, ist eine Person. Und der Heilige Geist ist auch eine Person. Drei Personen und doch eins, wie auch immer das genau funktioniert. Ich glaube, wir werden das Ganze erst erfahren und verstehen, wenn wir sie alle drei persönlich vor uns haben. Aber wie kann man jetzt mit einer Person gefüllt sein? Wie geht das? Wie kann man mit einer Person gefüllt sein, wenn wir jetzt sagen, der Heilige Geist ist eine Person und erfüllt uns? Der Heilige Geist ist ja kein Rauch, er ist kein Gas, er ist kein Wasser, er ist ja das alles nicht, wo man sich vorstellen kann, mit Wasser gefüllt zu sein wie ein Glas und dann läuft es eben raus, wenn man nicht aufpasst oder wenn man es möchte, dass es rausläuft. Aber das sind ja alles nur Bilder, aber die Realität ist ja, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und wie kann man mit einer Person erfüllt sein? Und heutzutage habe ich entdeckt, gibt es einen Trend vermehrt unter jungen Leuten und die gehen aus dem Gottesdienst nach Hause und die sitzen am Tisch und sagen, der Gottesdienst war heute echt lasch. Ich habe den Heiligen Geist gesucht und ihn nicht gefunden in dieser Versammlung. Ich weiß nicht, was da los war, aber das ist so trocken, das ist so öde und der Heilige Geist war da nicht. Und dann einen Tag später dieselbe Versammlung. Oh, das war gut heute. Mensch, das war gut. Oh, super, der Heilige Geist war da und so weiter und so fort. Und dann gehen sie raus und nächste Woche später, ja, es war nicht so stark. Ja, so 30% von dem, was die Woche davor war. Aber es lag am Lobpreisleiter. Nein, aber man geht zur Tür raus und man diskutiert, über wie viel Prozent der Heilige Geist anwesend war. Und ich sage euch eins, entschuldigt mich jetzt bitte nochmal, das ist alles Quatsch. Wenn er eine Person ist, so wie ich, dann bin ich entweder da oder ich bin nicht da. Und ich wäre heute, es wäre ja lustig, wenn ich heute nur zu 90% hier wäre und meinen Kopf in meinem Zimmer oben gelassen hätte. Und diese selbe Vorstellungen haben wir auch mit dem Heiligen Geist. Die Leute sagen, ja, der war nicht da. Naja, erstmal, wenn du sagst, du bist wiedergeboren, du bist voll des Geistes und besuchst eine Versammlung, dann hast du den Heiligen Geist mitgebracht und dann ist er auch da. Und er kann alles tun in diesem Moment, weil du da bist und er durch dich dort wohnt, haben wir gelesen. Er wohnt in uns. Und dann gehen wir wieder zur Tür raus und sagen, Mensch, der Heilige Geist war nicht da, dann brauchst du Seelsorge. Aber es geht nicht. Der Heilige Geist ist entweder da oder er ist nicht da, weil er eine Person ist. Es ist immer 100% da oder 100% weg. Du kannst auch keine Skype-Schaltung mit ihm machen. Das geht mit Menschen, aber mit dem Heiligen Geist geht das nicht. Er ist entweder da oder er ist nicht da. Und das ist das, was ich mich frage, was bedeutet es nun? Sagen, Heiliger Geist, ich bin doch erfüllt mit dir. Du wohnst in mir, aber was meint Paulus hier, wo er sagt, werdet immer wieder neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Oder wir sehen auch in der Apostelgeschichte, dass sie sich nach der Ausgießung des Heiligen Geistes in Kapitel 4 noch einmal treffen und dort geschieht nochmal das Gleiche, dass der Heilige Geist auf dieselben Leute fällt und dass sie gestärkt werden, dass die Erde bebt und dass sie dann verändert und nochmal ermutigt herausgehen, das Evangelium predigen. Was meint Paulus? Und ich versuche es auszulegen, dass Paulus uns bittet, dem Heiligen Geist die Kontrolle zu geben. Er lebt in uns. Er ist da. Aber hat er die Kontrolle über unser Leben? hat er die Kontrolle über unsere Gemeinde. Hat er die Kontrolle über unsere Familie, über die Dinge, die wir haben? Oder sitzen wir am Steuer? Und ich benutze das Wort Kontrolle extra und nicht das Wort Leitung. Wisst ihr warum? Die Bibel sagt, wir sind nicht mehr uns selbst. Wir gehören Gott. Und ich glaube, der Heilige Geist, er möchte wirklich Kontrolle nehmen über unser Leben. Und wenn wir sagen, das Wort Leitung ist immer so eine Wischiwaschi-Sache. Na, bei Leitung, ich kann mich entscheiden oder ich kann mich nicht. Aber wenn wir vor allem auch als Deutsche das Wort Kontrolle hören, dann steht in uns etwas auf. Ah, nein! Oh, in meiner alten Gemeinde, der Pastor, der hat so kontrolliert. Wenn ich nur die Schwester zu lange angeschaut habe, dann kam der zu mir, du hast gesündigt, jetzt geh auf die Knie. Geh mir weg mit Kontrolle. Mein Chef, der kontrolliert alles, was ich tue. Ich habe die Schnauze voll von Kontrolle. Frag mal, meine Eltern, ah, immer um 10 zu Hause, 5 nach 10 zu Hause, gleich, zack. Geh mir weg mit Kontrolle. Aber wisst ihr, ich glaube, genau das ist das, was der Heilige Geist möchte. Er möchte unser Leben durchdringen. Er möchte unsere Gemeinden durchdringen. Er möchte unsere Familien durchdringen. Und er möchte nicht nur leiten, sondern er möchte ein Stück weit auch kontrollieren. Und ich sage das Wort extra, weil es in uns etwas tut, was wir nicht mögen. Und dann können wir nachher beten. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen wiedergeborenen Christen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die die Geistestaufe erlebt haben, und einen Unterschied zu denen hin, die ihr Leben unter die Kontrolle des Heiligen Geistes gestellt haben. Ich glaube, Hans, wir waren vor 2 oder 3 Wochen, saßen wir zusammen und er hat Geschichten erzählt, wie sie dort die Bibeln und die Sachen gebracht haben, und in diesem Moment bist du unter seiner Kontrolle. Du hast dein Leben abgegeben. Er ist in Kontrolle. Das fühlt sich bekloppt an wahrscheinlich, aber er ist in Kontrolle. Und dann erleben wir oder haben sie erlebt die erstaunlichsten Dinge, wo du nach Hause gehst und den Kopf schüttelst und denkst, Mensch, was ist heute passiert? Aber es ist dieses Loslassen der Kontrolle, und ich denke, du siehst einen Unterschied. Und ich möchte 2 Beispiele dafür aufzählen, wo im Neuen Testament wir den Unterschied eindeutig sehen können und wo wir auch sehen können, wie die Apostel einen Wert darauf legen, dass der Christ nicht nur erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, sondern auch von ihm kontrolliert ist, von ihm geprägt ist, von ihm vorangeführt ist. Und das erste Beispiel ist in Apostelgeschichte 6. Und ich denke, jeder von euch kennt Apostelgeschichte 6. Das ist der erste Zoff in der neuen Gemeinde. Nicht wegen den Geistesgaben oder sonst irgendwelchen Dingen, wo wir uns heute zoffen, sondern sie zoffen sich wegen was ganz Banalem, dass die einen sagen, unsere Witwen kriegen nichts zu essen und die anderen Witwen kriegen mehr zum Essen. Und das fanden sie nicht gut, und dann haben sie sich darüber gestritten. Und dann kamen sie beieinander, kannst du die nächste machen? Dann kamen sie beieinander und haben überlegt, wie sollen wir das machen? Und die Apostel sagten dann, wisst ihr was, liebe Gemeinde, wir sind so beschäftigt mit dem Verteilen des Essens für die Witwen, dass wir das Wort Gottes vernachlässigt haben. Wir sind so in den praktischen Dingen drin, dass wir das Wort Gottes vernachlässigt haben. Dass wir gar keine Zeit mehr gehabt haben zum Beten, zum Lehren, zum Predigen, weil wir die ganze Zeit in diesen praktischen Dingen getan haben. Und das muss sich ändern. Es muss sich etwas tun. Und wisst ihr, auch heute, wenn man so durch die Bank schaut, Leiter und Pastoren, sie sind so gebunden in praktischen Diensten, so gebunden in den banalen Dingen des Gemeindelebens, und sie haben kaum noch Zeit zum Beten, zum Lehren, zum Predigen. Und wenn du sie dann fragst, ja, lass uns noch mal ein bisschen mehr beten oder wie auch immer, dann sagen sie dir, dass sie dafür keine Zeit haben, weil sie so gefüllt sind in anderen Dingen. Aber gerade die Pastoren, gerade die Leiter sollten doch diese Zeit haben dafür, sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, zu beten, sich auszurichten, vom Heiligen Geist zu hören und dann, na klar, die Gemeinschaft mit den Heiligen zu haben. Und dann weil sie ja schlau waren, die Apostel, haben sie eine Entscheidung gemacht, und das können wir lesen in Kapitel 6, 3 bis 4. Und dann haben sie gesagt, gut, liebe Freunde oder liebe Brüder, sagten sie, lass uns 7 Männer aussuchen mit gutem Ruf. Und jetzt kommt das Interessante, wir müssen uns vorstellen, die suchen Leute, die Essen austeilen. Wir würden heute sagen, keinen geistlichen Dienst tun, sondern Essen austeilen. Und sie sagten, aber die müssen, die vom Heiligen Geist erfüllt sein. Sie müssen ein Leben leben im Heiligen Geist, kontrolliert vom Heiligen Geist, geleitet vom Heiligen Geist, sichtbar in ihrem Leben, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Und diese Leute such aus, um das Brot zu verteilen. Ei. Und auf diese Weise haben dann die Apostel wieder Zeit gehabt für Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Essensausgabe, was für eine stupide Aufgabe. Was für eine stupide Aufgabe. Aber die Apostel, es war ihnen wichtig, dass diese Menschen gedrängt, geleitet, dass man in ihrem Leben erkennen konnte, der Heilige Geist war da, die Früchte sind da, die Gaben sind da und das sind die richtigen, um den Witwen das Brot auszuteilen. Und wenn wir heute anschauen, wie in Gemeinden, wie in Werken, wie in anderen Sachen Dienste verteilt werden, dann ist das nicht nach dem Standard. Sondern man schaut erst, hat er die Qualifikation, hat er das gelernt, kann er das machen. Und wenn dann noch zum Schluss er auch noch glücklicherweise in eine Gemeinde geht, die mit Heiligen Geist anfängt, vielleicht aber nicht aufhört, dann sind wir zufrieden. Aber wo ist das, wo wir uns ausstrecken, selbst für die in den Stupiden arbeitenden, nach Menschen, die durchdrängt sind vom Heiligen Geist, wo es sichtbar ist, diese Menschen, sie leben mit dem Heiligen Geist, sie hinterlassen eine Schneise der Frucht Gottes, sie hinterlassen eine Schneise der Gaben Gottes, wo wird nicht mehr drauf geschaut. Und das ist traurig, weil die Apostel war es wichtig, gefüllt sein vom Heiligen Geist. Leben im Heiligen Geist. Und heute wird der Beste gesucht und danach hat man dann den Tratsch und Ratsch, wie man verschiedene Lehrsachen durcheinander mitbringt oder wie man das zusammenbringt, dann bringt man alles durcheinander und realisiert dann, dass man doch nicht miteinander kann. Hätte man von Anfang an geschaut, wie geht diese Person im Heiligen Geist, gehen Dinge anders aus. Auch wenn ich die jungen Leute anschaue, wie sie ihren Partner fürs Leben suchen, dann ist das erste Kriterium bei den Jungs, wie viel sie wiegt, wie sie aussieht und noch andere Dinge. Aber sie schauen nicht danach, ob diese Person eine Schneise des Heiligen Geistes hinterlässt. Ob sie brennt, ob der Heilige Geist sichtbar da ist. Das ist dann danach, ja, sie geht in die Gemeinde, sie kommt auch ab und zu. Aber wisst ihr, Gott zieht uns zurück und sagt, es ist wertvoll, es ist so wichtig, gefüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und du sagst vielleicht, Mensch, Johannes, ich bin doch gefüllt, aber vielleicht hast du die Kontrolle noch nicht abgegeben. Vielleicht hast du noch nicht losgelassen in deinem eigenen Leben, gesagt, Heiliger Geist, ich gebe dir die Kontrolle. Tu mit meinem Leben, was du möchtest. Ich gebe mich dir komplett hin, gebrauche mich, nehme mich, führe mich, korrigiere mich, bereichere mich, so wie du möchtest. Das zweite Beispiel ist ein bisschen noch drastischer. Und mir ist wichtig heute Morgen, ich spreche nicht über die Kennzeichen des Geistes gefüllt sein, sondern ich spreche allgemein über die Erfüllung des Geistes. Ich spreche nicht darüber, ob jetzt Zungenrede ein Zeichen ist oder nicht, darum geht es mir nicht. Okay? Das ist wichtig, dass ich das sage, sondern es geht mir allgemein um dieses Leben mit und durch den Heiligen Geist. Und dann lassen wir zusammen aufschlagen, Offenbarung, Kapitel 3. Kannst du auch machen, Amane? Oh, du hast den Heiligen Geist, da? Guter Mitarbeiter. Und wir sehen hier die Sendschreiben, die an die Gemeinden geschrieben wird. Und das ist eins der besten oder meistgelesensten charismatischen und pfingstlichen Bibelstellen, um Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen oder sie zu erbauen. Wir gucken mal, was wir heute dabei rauskriegen. Und wenn wir schauen, Offenbarung Kapitel 3, 15, Vers 16, wird für die Gemeinde dort geschrieben, ich weiß alles was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünsche, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Man ist sich nicht sicher, was Jesus hier meint mit heiß und kalt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das auslegen kann. Aber wenn wir bedenken, dass im Hebräerbrief und im Galaterbrief und auch schon vorher im Alten Testament der Heilige Geist als Feuer Gottes bezeichnet wird, dann können wir hier ein Bild sehen, das Sinn macht. Wenn man sagt, dass diese Person oder diese Gemeinde, die durchdrungen von dem Heiligen Geist ist, eine Person, die kontrolliert ist vom Heiligen Geist, die sich selbst ihm hingegeben hat, wenn man die als heiß bezeichnen würde und dann genau eine Person, die vielleicht von neuem geboren ist, die auch zur Gemeinde kommt, aber die Kontrolle noch nicht hat, dann könnten wir das als kalt bezeichnen, genauso wie jemand, der nicht in die Gemeinde geht, weil der Brief geht an eine Gemeinde. Er geht an Fromme und er geht nicht an Außenstehende. Und wenn wir uns das so anschauen, unter diesem Aspekt, dann hat auch Sinn, warum Jesus das ausspuckt. Wenn es nicht so wäre, wenn es so wäre, dass wir sagen, du wirst von Neuem geboren und du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist, hast aber die Kontrolle deines Lebens ihm nicht übergeben, dann wäre es ja kein Unterschied zwischen heiß und kalt. Dann würde ja dieses Bild nicht funktionieren. Und er schreibt ja nicht zu Sündern, sondern er schreibt zu der Gemeinde. Das heißt, es muss einen Unterschied geben zwischen einem Christen gefüllt mit dem Heiligen Geist und einer, der die Kontrolle abgegeben hat. Und dann gehen wir nochmal zurück, Epheser 5, Vers 18. Aber davor schreibt Paulus die Zeilen vor dem Vers 18, sind interessant. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in dieser üblen Zeit Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Die Bibel schreit förmlich aus ihren Seiten heraus, gib deine Kontrolle ab, gib dich dem Heiligen Geist hin. Aber warum ist das so schwer? Warum ist das so schwer? Ich weiß es aus meinem eigenen Leben, es ist schwer. Wir lieben es, wir fühlen uns gut, wenn wir in Kontrolle sind. Wir mögen es, wenn alles so läuft, wie wir sind. Wir mögen es, wenn unser Jahres- oder Lebensplan oder was auch immer für ein Plan, wir mögen es, wenn er aufgeht, wenn alles so geschieht, wie gedacht, wie sortiert. Und vor allem wir Deutsche, wir mögen es, wenn jedes in seiner Schublade ist und man ganz genau weiß und alles dort ist, wie es ist. Und wir mögen das, die Kontrolle zu haben. Wir mögen das, wenn unser Partner so geworden ist, wie wir uns ihn gewünscht haben. Wir mögen es, wenn unsere Kinder das tun, wie wir sie kontrolliert haben zu tun. Es gibt uns Sicherheit, Frieden und es gibt uns Ansehen. Wenn wir die Kontrolle haben, dann können wir entscheiden, wie die Menschen uns sehen sollen, wie die Menschen von uns denken sollen. Wir können uns doch anpassen und so weiter und so fort. Aber wenn wir die Kontrolle abgeben, dann haben wir Angst. Wir werden unsicher. Wir sagen, Mensch, was wird denn passieren? Was passiert mit meinem Ruf? Was passiert mit meinem Leben? Heiliger Geist, was machst du mit mir? Wo werde ich hingehen? Was wird passieren? Und wisst ihr, wie soll es denn wohl den Jüngern in Apostelgeschichte 2 gegangen sein? Sie sind gerade durch vielleicht die dramatischsten Ereignisse in ihrem Leben gegangen. Sie haben den Messias gefunden, sie waren froh, sie waren stolz und sagen, hahaha, alle davor haben ihn nicht gesehen, aber wir haben ihn gesehen. Und der Messias, er wird das Reich aufbauen Und sie waren genial und sie waren die Besten und sie haben sich darüber auch gestritten, wer der Beste unter ihnen ist. Und sie waren froh, bei Jesus zu sein. Und dann fängt Jesus an, zu ihnen zu reden und sagt, ich muss gehen. Und dann irgendwie von heute auf morgen ist auch Jesus weg, er ist plötzlich tot. Und ich glaube, viele von ihnen haben gar nicht begriffen, was da losgeht. Wir sehen, dass sie abhauen, dass sie Angst haben. Und nach 3 Tagen ist der Jesus, der doch eigentlich der Messias war, der dann tot war. Und dann ist er doch plötzlich wieder da und auferstanden. Überleg mal, in der kürzesten Zeit das ganze Leben durcheinander gebracht. Heutzutage hätte man sie in die Klinik gesteckt, hätte den Psychologen gebraucht und etliche Jahre Seelsorge gemacht. Und dann, nach einer Weile, geht Jesus wieder weg. Aber diesmal im Lukas können wir das lesen. Diesmal, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, im Lukas, im letzten Kapitel, steht dort, dass sie mit einer Freude zurück nach Jerusalem gingen und dort warteten auf die Verheißung, die Gott ihnen geschenkt hat. Und wisst ihr, heute wissen wir, was in Apostelgeschichte 2 passiert ist. Wir wissen den Ablauf, das Brausen, die Feuerzungen und das alles. Aber die Jünger, sie warteten da und sie hatten keine Ahnung. Und der Heilige Geist ist ja nicht gleich nach der Himmelfahrt gefallen. Er hat es eine Zeit auf sich warten lassen. Warum? Weil dort die Jünger in dieser Zeit die Kontrolle ihres Lebens haben abgeben müssen. Der Heilige Geist hat gewartet, bis sie die Kontrolle abgegeben haben. Vielleicht waren einige mehr als die 120 am Anfang im Obergemach gewesen und sind aber vielleicht schon gegangen, weil sie nicht warten wollten. Aber in dieser Zeit haben diese 120 ihre Kontrolle abgegeben. Warum? Sie wussten nicht, was kommen wird. Sie wussten nicht, wie es aussehen wird. Sie wussten nicht, wie es riechen wird. Sie wussten nicht, wie es schmecken würde, weil es war noch nicht da gewesen. Es ist noch nicht passiert und sie warteten da, alle miteinander im Gebet, auf das, was kommen wird. Wir wissen, was es ist. Du liest über die Zeilen, aber du musst vorstellen, dort sind 120 Personen, die haben keine Ahnung, was in den nächsten Sekunden mit ihnen geschieht. Und plötzlich hören sie das Brausen. Überleg mal, heutzutage hier im Gottesdienst, es würde jetzt ein Brausen kommen. Überleg mal, jetzt würden die Feuerzungen für uns sichtbar auf unseren Kopf fallen. Verrückt. Unser Kopf würde ausschalten. Sag, was ist hier los? Schnell raus. Schnell raus. Nicht in diesem Gottesdienst. Oh, schnell weg. Und dann fangen die auch noch an, in einer Sprache zu sprechen, die sie vorher nicht kannten. Das würde mir immer verrückter in diesem Laden. Auf Wiedersehen. Aber ihr müsst euch vorstellen, die Jünger, sie hatten keine Ahnung. Sie sahen die Feuerzungen. Und sie mussten wohl den Heiligen Geist erkannt haben, dass es er ist, weil sie haben es angenommen, sie haben sich ihm hingegeben und dann sieht man 12 komplett neue Jünger unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Petrus geht zur Tür heraus und er predigt. Und wisst ihr, was waren die ersten Kommentare auf dem damaligen Facebook zur Erfüllung des Heiligen Geistes? Die Leute haben gepostet, haben ein Foto gemacht von Petrus und von Johannes und Jakobus und drunter geschrieben, guck dir die Jesus-Nachfolger an, alle betrunken, von Sinnen. Jetzt sind sie total bekloppt. Das waren die ersten öffentlichen Meinungen, die sie hatten, nachdem sie die Kontrolle über ihr Leben dem Heiligen Geist gegeben haben. Der Ruf war ruiniert für den Moment. Und wisst ihr, dann gehen sie hinaus und sie sprechen und sie predigen und sie tun Wunder und es ist alles plötzlich ganz anders. Und das ist das, nachdem ich mich in meinem eigenen Leibe, in einem eigenen Leben sehne. Nach diesen übernatürlichen Dingen Gottes in unserem Leben, wo unser Verstand nicht mehr mitmacht. Wo wir plötzlich in die Limits Gottes hineinkommen. Wo wir von Kraft reden, wo wir von Wundern reden, wo wir davon reden, dass die Menschen erkennen können, dass unser Gott lebt. Dass wir nicht nur gute Redner sind, sondern dass die Kraft da ist. Und wisst ihr, um an diese Kraft zu kommen, müssen wir Kraft abgeben. Unser Leben ihm hinlegen. Du kannst, na klar, du musst nicht, ne? Aber oft versuchen wir Dinge aus eigener Kraft zu tun. Und wie oft sind wir schon gescheitert? Wie viele Gebetsversammlungen, wie oft sind wir um irgendwelche Städte herummarschiert, wie oft haben wir irgendwelche Flaggen gewedelt, wie oft haben wir irgendwas gemacht, weil wir dachten, es ist richtig. Aber wir hatten es kontrolliert und am Ende ist nichts dabei rausgekommen. Anstatt uns ihm hinzugeben, weil Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn der Heilige Geist nicht die Kontrolle in unserem Leben hat, dann können wir nichts tun. Nichts. Aber auch gar nichts. Wir haben nichts, was wir machen können. Und ich sehne mich danach so sehr in meinem eigenen Leben, die Kontrolle ihm abzugeben in meiner Gebetszeit. Die Kontrolle ihm abzugeben in meiner Leidenschaft für Jesus. In meiner Liebe zum Wort Gottes. Wisst ihr, Gott spricht zuallererst zu unserem Herzen und nicht zu unserem Verstand. Gottes Wort geht zuerst in unser Herz. Und Gott liebt es, wenn wir unseren Verstand gebrauchen. Er hat ihn nicht geschaffen, damit wir ihn ausschalten. Aber er mag es nicht, wenn der Verstand uns kontrolliert, sondern wir sollen kontrolliert, geleitet vom Heiligen Geist sein. Weil die Dinge des Geistes sind konträr gegen unseren Verstand. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Und wie oft ist unser eigener Verstand, unsere eigene Kontrolle über unser Leben im Weg zu dem, was Gott tun möchte. Offenbarung 3 haben wir gelesen. Und was mich zutiefst bewegt hat an dieser Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, ist eigentlich der letzte Teil für diese Gemeinde. Und da steht in Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür. Wisst ihr, und das ist Jesus, der spricht zu seiner Gemeinde. Das ist ein Brief für seine Gemeinde. Wir legen das oft aus für die Evangelisation und das ist richtig. Aber der Brief ist noch nicht zu Ende für die Gemeinde in Laodicea. Und er schreibt ihr und er sagt, liebe Gemeinde, ich stehe vor eurer Tür. Ja, aber Jesus, wir sind doch hier, um dich anzubeten. Aber Jesus, wir sind doch hier. Und Jesus sagt, liebe Gemeinde, ich stehe vor eurer Tür und ich klopfe. Und ich möchte, dass ihr mich hineinlässt und dass ihr mir euer Leben, eure Gemeinde, alles, was ihr habt, meine Kontrolle gibt. Jesus steht außerhalb seiner eigenen Gemeinde und klopft. Und ungefähr vor 6 Jahren stand Jesus auch an meiner Tür, obwohl ich mich schon bekehrt hatte, und er klopfte. Und er sagte zu mir, Johannes, ich hatte bis dahin sehr viel mit Gott erlebt. Ich habe sehr viele Wunder gesehen. Viele Menschen haben sich bekehrt. Ich habe gesehen, wie Gott Dinge getan hat, die mein Verstand nicht kapieren. Aber er stand an dem einen Abend vor meiner Tür und er sagte, Johannes, gib mir die Kontrolle deines Lebens. Du kannst Dinge tun aus deiner eigenen Kraft. Und der Heilige Geist, Gott wird sein Wort bestätigen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er versprochen hat, sein Wort zu bestätigen. Er bestätigt sein Wort mit Zeichen und Wundern. Das tut er, weil er treu zu seinem Wort ist, nicht treu zu uns, nicht wegen unserer Begabung, nicht wegen unserer Gaben, sondern wegen seiner Treue, seinem Wort gegenüber. Deswegen fragen sich manche Leute, Mensch, da lebt einer in Sünde und die Menschen werden doch geheilt. Der Prediger lebt in Sünde und die Menschen werden geheilt. Wisst ihr, die Heilung, die dort geschieht, hat gar nichts mit dem Prediger zu tun. Nichts, aber auch gar nichts, sondern es ist Gottes Treue der kranken Person gegenüber, die dem Wort Gottes glaubt, dass er heilt. Der Prediger schreibt es in seinen Missionsbrief, aber wenn du es genau anschaust, der hat damit nichts zu tun. Ihm gehört nicht das Ding. Er hat die Kontrolle nicht Jesus gegeben. Wieso soll er die Ehre dafür haben? Und Jesus sagte zu mir, Johannes, du bist stolz geworden in deinem Leben und ich möchte, dass du mir die Kontrolle gibst. Und ich habe mit mir gerungen. Ich mochte es zu predigen, ich mochte es, die Wunder zu sehen und ich mochte es zu sehen, wenn Gott was tut. Und dann sagte er zu mir, aber gib mir die Kontrolle. Und ich habe mich hingelegt auf meinen Boden und ich habe das sporadisch ein Herz auf ein Papier gemalt und ich habe das Herz hochgehalten und habe gesagt, Herr Jesus, hier hast du es. Ich übergebe es dir. Und ich habe es dann fallen lassen, das fiel auf den Boden und lag dann da. Und ich dachte mir, naja, mal gucken. Und ein paar Tage später landete ich bei McDonald's beim Kloputzen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn du schon mal ein öffentliches Klo geputzt hast, dann verstehst du, wie Menschen aufs Klo gehen und wie sie Sachen hinbekommen, wo du dich nur vorfragst und dir nicht vorstellen willst, wie sie das da hinbekommen haben. Aber ich war dort und 2 Wochen davor war ich in Amerika, habe auf einer Konferenz gesprochen, da waren 6.000, 7.000 Leute. Und dann 2 Wochen später saß ich und ich putzte die Toiletten und ich dachte, ich bin im falschen Film. Ich dachte, Herr, was machst du mit mir? Ich hasste es, die Toiletten zu putzen und ich habe es auch nicht fröhlich gemacht. Ich war mir zu schade. Und ich erinnerte mich, wie der Heilige Geist immer wieder zu mir sagt, Johannes, du hast mir die Kontrolle gegeben. Aber du kannst zur Tür rausgehen und es sein lassen. Du hast mir die Kontrolle gegeben. Und ich putze die Toiletten weiter. Und nach 3, 4 Tagen realisiere ich plötzlich, es stimmt, ja. Ich habe dann angefangen, fröhlich die Toiletten zu putzen, zu zwitschern, ein Lied zu singen. Und dann die Chefin von McDonald's, die sagt, die wusste immer meinen Namen nicht, habe ich nicht verstanden. Sie war deutsch, ich war deutsch und viel mehr Deutsch war da nicht. Und dann sagte sie immer, da hätte man sich ja wenigstens einen Namen merken können. Ne? Aber sie sagte immer, Yilmaz, wo bist du? Und ich wusste nicht, dass sie mich meint. Und dann sagte ich hier, und dann sagte sie, Mensch, du bist der lustigste Toilettenputzer, den wir hatten. Und dann sagte ich, ja, warum? Sag ich, ja, du singst und bist fröhlich. Die Leute kommen bei uns gerne aufs Klo, die sagen, der Toilettenjunge ist nett. Und dann habe ich gesagt, ja, es macht nicht Spaß, aber es macht Spaß. Und dann haben sie gesagt, gut, jetzt kannst du in der Kasse arbeiten und dann am Grill. Und dann bin ich ja bis zu stellvertretender Restaurantleiter bei McDonald's gewesen. Und dann habe ich über 4 Jahre, fast 4 Jahre, keine einzige Heilung gesehen. Ich habe für Kranke gebetet, aber es ist nichts passiert. Und ich betete und ich betete und ich bin fast an mir selbst verzweifelt. Weil davor haben wir Veranstaltungen gemacht, wenn 100 Kranke waren, da wurden 90 geheilt. Ich war das gar nicht gewohnt, dass nichts passiert. Und während eines Gottesdienstes sprach Gott zu mir und sagte, Johannes, warum betest du für die Kranken? Warum tust du das? Und dann sagte ich, ja, damit sie geheilt werden. Dann sagt er, ja, ist gut. Aber er sagte, tu es doch, weil ich gesagt habe, ich tue es. Bete doch, weil ich es gesagt habe. Und er hat die Kontrolle übernommen und mir hat es nicht gefallen. Und mir hat das gar nicht gefallen. Es ist nichts passiert. Die Leute wurden oft dann geheilt, nachdem sie nach Hause gegangen sind oder hier zu jemand anders gegangen sind. Es ist nichts passiert und ich habe mich schrecklich gefühlt. Aber Jesus hat immer wieder gesagt, der Heilige Geist sagte, bete weiter. Bete weiter. Warum betest du? Was ist die Motivation in deinem Gebet? Was ist die Motivation in deinem Predigen, in deinem, was du tust? Ist es dein Ding zu tun oder das, was Gott vorhat, was der Heilige Geist vorhat? Nach einigen Jahren oder nach dann fast 4 Jahren hat das wieder aufgehört und die Menschen wurden geheilt. Sie haben sich bekehrt und es ist was geschehen. Aber ich habe daraus gelernt, dass man so begabt sein kann, wie man nur will. Aber wenn der Heilige Geist unser Leben nicht kontrolliert, dann werden vielleicht Menschen geheilt. Es werden vielleicht Leute dem Reich Gottes zugetan. Aber du gehst an deinem eigenen Leben total an dem vorbei, was Gott für dich hat. Weil eines Tages du nicht brauchbar bist in deinem Charakter für das, was er eigentlich für dich hat. Wisst ihr, und deswegen ist es so schön, sein Leben ihm zu geben. Er tut Dinge dann plötzlich, die man nicht versteht. Dann sagt er zu mir, Johannes, gib mir die Kontrolle über deine Finanzen. Und das mochte ich auch nicht. Und dann kam das erste Geld von McDonald's. Das war mein erstes Mal, dass ich so richtig Geld auf dem Konto hatte. Und ich habe dann zu Hause bei Mama und Papa gewohnt. Und Papa sagte, na, zack, muss keine Miete zahlen. Und dann hatte ich plötzlich 800 Euro auf, oder 650 Euro. Na, so viel verdient man bei McDonald's nicht. Aber ich hatte in meinem Leben lang noch nie so viel Geld auf dem Konto, nur mal nach der Konfirmation. Aber das war nicht lang, weil ich dann einen Computer gekauft habe. Aber ich hatte noch nie so viel Geld auf meinem Konto. Und ich fühlte mich wie der King Kees. Und ich dachte, wow, jetzt kann ich das Handy kaufen, jetzt kann ich das machen und das war gut. Und dann eine Gebetszeit sagte der Heilige Geist zu mir, gib mir die Kontrolle über deine Finanzen und gib alles Geld weg. Und es war ja noch einfach, weil ich es nicht gebraucht habe. Weil das war ja zusätzlich. Und ich habe es weggegeben. Alles, die 658 Euro 50 Cent, ich weiß es noch fast ganz genau, ich habe sie alle überwiesen und weg waren sie. Das hat sich blöd angefühlt, weil mein Handy ist verschwunden, vor meinen Augen so tschüpp, alles war es weg. Und dann dachte ich, naja, vielleicht das erste Mal, dann die nächste Woche drauf, dann mein Papa sagte, du verdienst jetzt Geld, dann musst du das Auto, das du fährst, selbst vollends abbezahlen, du musst dann die Versicherung übernehmen und der gleiche und das Ganze. Und plötzlich hatte ich 400 Euro, die ich jeden Monat bezahlen musste. Und dann dachte ich, naja, ich verdiene ja genug Geld. Im nächsten Monat, ich kriege das wieder auf mein Konto überwiesen, meine Lohnabrechnung, ganz stolz und freue mich, dass ich 250 Euro habe, um was zu tun. Und ich gehe in meine Gebetszeit und das Gleiche wieder. Sagte der Heilige Geist, gib mir die Kontrolle über deine Finanzen. Und wir geben die Kontrolle ab an den Heiligen Geist, wenn wir etwas abgeben. Das ist das Dumme. Wenn wir Kontrolle abgeben, übernimmt er Kontrolle. Wenn wir die Kontrolle behalten, kann er nicht nehmen und ich habe das Geld wieder überwiesen. Und kurz bevor ich das bezahlen musste, wurde es bezahlt oder habe ich von irgendwoher Geld bekommen, geschenkt oder wie auch immer und die Rechnung wurde bezahlt. Und bis heute habe ich realisiert, wenn wir über die Kontrolle über unsere Finanzen ihm geben, so handeln, wie er uns sagt zu tun, auch wenn es total bekloppt erscheint, er segnet und er hat die Kontrolle. Ich mache mir heute keine Gedanken, wie ich morgen etwas bezahlen kann. Ich mache mir keine Gedanken, wenn ich in einem Gottesdienst sitze und Jesus sagt, gib alles weg. Ich weiß nicht, ob ich das, doch, ich habe das euch erzählt mit den Flugtickets für Amerika, die ich letztes Jahr kaufen musste. Und ich sitze auch in einem Gottesdienst und ich habe genau noch 600 Euro auf dem Konto oder ein bisschen mehr. Und das hätte gereicht, wenigstens für mein Ticket, weil mein Schwiegervater ja wollte, zukünftiger Schwiegervater, dass ich nach Amerika fliege, um da zu sein, aber ich das Geld nicht hatte und ich hatte dann ein bisschen und ich sitze in dem Gottesdienst und der Heilige Geist spricht und sagt, gib alles weg. Und in diesem Moment, ich ging nach Hause und ich habe das alles überwiesen und ich war weg und ich wusste nicht, wie ich diese Tickets bezahlen kann. Und dann ein paar Wochen später habe ich ja dann zwei Flugtickets für 255 Euro gekauft. Für mich nach Amerika hin und zurück und für meine Verlobte von Amerika hier nach Deutschland. Und Gott hat ein Wunder getan. Und das sind Beispiele, dass wenn wir die Kontrolle abgeben, wenn wir sagen, Heiliger Geist, nicht nur erfülle mich, sondern ich bin erfüllt mit dir als Person, wenn du die Oberhand in meinem Leben hast, dann sind wir wahr erfüllt, dann gehen wir in seiner Kraft. Und dann sind wir an dem Punkt, wo Jesus gesagt hat, ich tue nur das, was der Vater mir gezeigt hat. Ich sage nur das, was ich vom Vater höre. Wisst ihr, dass Jesus war in der kompletten Kontrolle oder der Führung, der Leitung vom Heiligen Geist. 24 Stunden am Tag, nicht nur Sonntagmorgens von 10 bis 12, sondern 24 Stunden am Tag. Er hat kein Wort, das seine Lippen verlassen hat, war nicht eins, das er gehört hat. Keine Tat, die er tat, war nicht eine, die er von Gott empfangen hat, von seinem Vater. Und wenn Jesus so gelebt hat, liebe Geschwister, wie viel mehr sind wir das, wo wir unseren Verstand abgeben, nicht in den Müll schmeißen, sondern ihm die Kontrolle geben. Wo wir unsere Gedanken, wo wir unsere Ängste hingeben und sagen, Heiliger Geist, ich liefere mich dir aus. Und wenn du auch anschaust, wie verschiedene Dienste gegründet worden sind, wie verschiedene Sachen passiert sind, dann sind das Menschen, die ihr Leben dem Heiligen Geist hingegeben haben und die meisten wurden für verrückt erklärt. Wie kann dir das machen? Wie, warum? Das ist doch verrückt. Aber es ist diese Hingabe zum Heiligen Geist. Und er übernimmt und er tut die Dinge. Die Bibel sagt, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, das ist das, was Gott mit seinem Volk tun wird, wenn wir bereit sind, unsere Kontrolle ihm hinzugeben. Ich hätte mir nie denken können in meinem Leben, dass ich eines Tages bei AVC bin und das machen darf, wo mein Herz schlägt. Und in die Länder gehen darf, Jugendliche begeistern darf. Ich hätte das nie gedacht. Und hätte ich damals, glaube ich, mein Leben nicht über der Kontrolle des Heiligen Geistes gegeben, dann wäre ich vielleicht irgendwo anders für eine kurze Zeit ein bisschen geflogen. Aber ich wäre nicht hier, an dem Ort, den Gott für einen hat. Deswegen möchte ich euch ermutigen, gebt euer Leben, gebt die Kontrolle ab. Macht das in deinem Platz, dort wo du bist, bildlich, wo du sagst, Herr Jesus, ich gebe die Krone ab. Ich beuge mich vor dir und ich lege meine Krone nieder und ich setze dir die Krone meines Lebens auf deinen Kopf und ich sage, du bist mein Herr. Heiliger Geist, ich möchte von dir kontrolliert sein. Ich möchte von dir geführt sein, von dir geleitet sein. Heiliger Geist, ich möchte, dass jede Sekunde in meinem Leben, dass es sich ausrichtet nach dir, dass ich Auto fahren kann, du zu mir reden kannst. Halte an, sprech mit der Person. Oder dass du zu mir sagen kannst, an der Kasse, die Frau hat das und das. Dass ich nicht in meinem Trott des Lebens bin, nicht kontrolliert von den Dingen dieser Welt, sondern von dir, Heiliger Geist, immer offen, dass du redest, immer offen, dass deine Gaben durch mich wirken. Weil das Interessante ist, wie wir am Anfang gelesen haben, der Heilige Geist gibt die Gaben, wie er will. Wir können sie nicht forcieren, wir können sie nicht hervorzwingen, aber wir können uns öffnen dafür. Wir können uns bereit sagen und sagen, Heiliger Geist, ich bin bereit. Gib mir die Gaben, so wie du willst. Und jetzt, so wie du sie jetzt willst, so wie du sie morgen willst. Ich möchte das tun, was du tust. Und vielleicht ist es sogar konträr deinem jetzigen theologischen Stand. Vielleicht ist es konträr allem dem, was du gehört hast. Aber wenn du den Heiligen Geist kennst und er dir sagt, dann tu es. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns dem Heiligen Geist hingeben. Weil die Bibel sagt, der Heilige Geist, er hört von dem Vater und er gibt uns weiter. Viele sagen, Mensch, die Überbetonung des Heiligen Geistes ist nicht gut, aber das machen wir auch gar nicht. Warum? Der Heilige Geist, er hört vom Vater und er redet zu uns. Der Heilige Geist ist der, der auf den Vater hinweist. Wenn wir von ihm hören, dann hören wir von dem Vater. Und dann haben wir die Bibel, das geschriebene Wort Gottes, wo wir schauen können, wo wir uns einloten können, wo wir die Wahrheit erkennen können und darin gehen. Aber ich sehne mich in meinem eigenen Leben danach. Ein kurzes Zeugnis noch. Wir haben in Kassel in der Jugendarbeit vor 3-4 Jahren, bevor ich zum AVC gekommen bin, haben wir ein Problem gehabt, weil wir gemerkt haben, die Jugendlichen, sie kommen nur, um ein schönes Programm zu haben, um Bowling, Kegeln und das alles, aber sie kommen nicht wegen Jesus. Und die Eltern haben dann gesagt, ja, wir müssen einen Kaffee machen und das alles. Und ich war der Jugendleiter und ich habe gesagt, nein, wir hören alles auf. Es gibt kein Bespaßungsprogramm mehr in der Gemeinde für Jugendliche. Erstens kostet das Geld und zweitens Zeit, die keiner von uns hat. Und drittens kann die Welt besser bespaßen, wie wir alle zusammen. Lohnt sich nicht. Mache ich nicht. Die Gemeindeleitung hat dann gesagt, gut, wir glauben dem Johannes und wir gehen den Weg. Und wir haben uns dann dienstags nur noch und dann freitags nur noch getroffen für Gebet und Anbetung. Und ein kleines Wort. Aber das Ziel war, Gott zu begegnen. Und von 60 Jugendlichen kamen am Ende nur noch 6 oder 7. Sie sind in andere Gemeinden gegangen, weil da das Programm wohl wahrscheinlich besser war. Und diese 7 habe ich genommen und ich habe mit ihnen ein Jahr intensiv fast jedes Wochenende verbracht. Wir haben gemeinsam gebetet. Wir haben gemeinsam gesagt, Heiliger Geist, wir übergeben dir die Kontrolle von unserer Jugend. Wir haben uns ausgestreckt, immer wieder neu hingelegt und gesagt, Heiliger Geist, wir wollen nicht Jugend nach unseren Vorstellungen machen. Wir wollen nicht so machen, wie wir es lesen können in Büchern, wie wir sehen können in anderen, sondern das, was du hier für Kassel gedacht hast, das wollen wir tun. Und es hat einen Preis gekostet und die Pastoren hat es damals viel Ärger gekostet. Die sagten immer, Mensch Johannes, das, was du da machst, ist heikel. Was ist, wenn es schief geht? So sage ich, ja, wenn es schief geht, dann geht es schief. Aber so ist es halt, wenn du die Kontrolle abgibst, du weißt es nicht, was geschieht, aber du vertraust. Und dann in der Zeit hatte ich ja dann noch meine Arbeit da verloren und dann bin ich zum AVC gegangen. Und dann sagten sie, und jetzt haut er auch noch ab. Und ich habe dann das erste halbe Jahr immer die Wochenenden freitags in Kassel verbracht, um diese jungen Leute noch weiter zu bekleiden. Wisst ihr, und jetzt war ich vor ein paar Wochen dort und letztes Jahr auch schon, da kommen teilweise bis zu 80 junge Leute zusammen, die dort sind und das sind neue Leute, keine Gemeindekinder. Teilweise auch die Hälfte, aber die Hälfte sind neue Leute, weil sie angefangen haben zu evangelisieren. Gott hat zu ihnen gesprochen und gesagt, geht jeden Mittwoch in die Straße nach Kassel und verteilt Bibeln und spricht mit den Menschen. Aber dort ist etwas aus dem Heiligen Geist geboren und es wächst und es läuft. Und das ist eine Jugendgruppe, die geführt wird von 5 Jugendlichen, die alle zwischen 20 und 24 sind. Und der Pastor Matthias Jordan begleitet das nur. Das ist Jugend, die für Jugend macht. Jugend, die für ihr eigenes Alter sogar macht und der Pastor begleitet es. Aber es ist wahr, warum? Weil wir uns dem Heiligen Geist hingegeben haben. Wir haben unsere Programme zur Seite geschoben. Wir haben das zur Seite geschoben, was auch richtig ist und was gut ist. Und wir haben gesagt, Heiliger Geist, du sollst Raum haben und du sollst wirken. Und nicht innerhalb von 5 Minuten nach dem letzten Lied, sondern in allem, was du tust. Und jetzt am Abschluss möchte ich euch einladen, mit mir gemeinsam aufzustehen. Es tut mir leid, ich habe ein bisschen länger gesprochen. Und vielleicht haben wir kurz noch die Zeit, dass jeder sein eigenes Leben anschaut. Vielleicht wurdest du getauft mit dem Heiligen Geist und du sagtest, naja, die Geistestaufe hat nicht wirklich einen Unterschied gemacht, ich fühle mich genauso miserabel wie davor. Oder vielleicht so wie Sonja heute Morgen schon gebetet hast, vielleicht bist du an dem Punkt, wo du dich ausstreckst danach, dass Gott was tut, nach dieser Kraft. Und das ist der erste Schritt, wo wir sagen, wir haben ein Sehnen in uns, das zu erleben, was wir in Apostelgeschichte lesen. Das zu erleben, was wir aus anderen Ländern hören. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Hunger haben. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir die Kontrolle über unseren schönen deutschen Verstand, dass wir dem Heiligen Geist das übergeben. Sagen, Heiliger Geist, ich bin mit dir gefüllt und ich mache dich, ich gebe dir meine Krone. Ich gebe dir die Kontrolle über meinem Leben. Ich gebe dir die Kontrolle über meine Familie, über meine Gemeinde, über meinen Dienst, über meine Arbeit, über meine Gesundheit, über meine Finanzen, über alles, Heiliger Geist, ich übergebe es dir. Und dann warte, sei gespannt, was geschieht. Und wenn du das machen möchtest, dann bitte ich dich, sprech doch ein Gebet vor Jesus. Das ist eine persönliche Entscheidung. Ich kann nicht für dich deine Krone abgeben. Und das ist etwas, was du persönlich machen kannst, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du sagst, ja, ich möchte das. Ja, ich brauche das auch. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass deine 100%ige Kraft immer verfügbar ist und immer da ist. Ich danke dir, dass du eine Person bist, die mitten unter uns ist. Dass du nicht irgendetwas Komisches bist, irgendetwas, was man nicht versteht, sondern du bist eine Person. Du hast Gefühle. Du hast alles, was eine Person ausmacht, so wie der Vater und der Sohn. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier mitten unter uns bist. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in uns lebst. Vater, wir danken dir, dass du durch Jesus Tod und Auferstehung unseren Leib gereinigt hast. Uns neu gemacht hast, so damit wir dieser Tempel deiner Herrlichkeit sein können, damit wir dieser Tempel sein können, wo der lebendige Gott durch den Heiligen Geist in uns lebt. Und Heiliger Geist, wir wollen dich, Vater, wir wollen um Vergebung bitten, dass da, wo wir unseren Tempel nicht sauber gehalten haben, Vater, dass da, wo wir in Kontrolle waren, wo wir nicht erlaubt haben, dass du kontrollierst, wo wir selbst gesteuert haben, Vater, wir bitten dich um Vergebung. Vater, und wir wollen heute Morgen unsere Krone hinlegen und wir wollen sie dir aufsetzen und sagen, Herr, Heiliger Geist, sei du in Kontrolle über mein Leben. Heiliger Geist, kontrolliere meine Gedanken, meine Gefühle, mein ganzes Leben, Heiliger Geist, durchdringe es. Du lebst in mir, alles ist schon in mir. So wie die Bibel sagt, wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segen in Jesus Christus. Wir brauchen nicht auf etwas warten, sondern es ist schon alles da. Herr Jesus, und wir übergeben dir die Kontrolle. Wir nehmen die Kontrolle, Heiliger Geist, über meine Finanzen, über meine Familie, über meinen Arbeitsplatz, über meine Verwandten, über meine Freunde, über meine Zukunft. Wir nehmen die Kontrolle über die Dinge, die mir am wichtigsten sind, die mir am liebsten sind. Heiliger Geist, ich möchte mich dir komplett ausliefern. Ich möchte mich dir ausliefern, Heiliger Geist. Ich will sagen, tu mit mir, was du tun möchtest. Wenn ich meinen Ruf verliere, dann verliere ich ihn. Wenn ich mein Ansehen verliere, dann verliere ich ihn. Aber Heiliger Geist, ich möchte das tun, was du für mich hast. Ich möchte dir ausgeliefert sein. Herr Jesus, so sein mit einem Auto voller Bibeln an einer Grenze, wo man ins Gefängnis kommt oder vielleicht getötet wird und nicht weiß, was geschieht, sondern allein von dir abhängig ist. Herr Jesus, so möchte ich leben. Heiliger Geist, so möchte ich leben, 24 Stunden am Tag. In deiner Kontrolle zu sein, in deiner Hand zu sein. Vater, ich danke dir, dass du uns erkauft hast, dass wir uns nicht selbst gehören, sondern dass wir dir gehören. Vater, ich danke dir, dass es wunderbar ist, dir zu gehören. Dass es wunderbar ist, dir zu gehören. Was für eine Ehre, was für ein Vorrecht, dir zu gehören. Vater, ich segne jeden Einzelnen, der jetzt hier ist. Vater, mit dieser Kraft des Heiligen Geistes. Vater, mit dieser Innewohnung der Kraft, mit dieser Innewohnung der Herrlichkeit Gottes. Vater, dass jeder von uns zur Tür rausgeht und diese Fülle, diese Kontrolle der innewohnenden Person des Heiligen Geistes hat. Dass es sich immer mehr ausprägt, dass es sich immer mehr zeigt in unserem Leben, in unserem Lebenswandeln, in unserer Liebe, in unserem Miteinander. Herr, wir wollen durchdringt sein von dem Heiligen Geist. Vater, und ich segne jeden Einzelnen. Vater, du siehst die hungrigen Herzen. Vater, und wir segnen sie mit deiner Kraft. Mit der Auferstehungskraft, die den Unterschied macht in der heutigen Zeit. Dafür danken wir dir und preisen dich im Namen Jesus. Amen.